herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Back to the School. Corona hat uns alle ein bisschen in den Atem geraubt und uns natürlich auch mit vielen, vielen destruktiven Gedanken versorgt. Der ein oder andere geht auch ins Bett und macht sich Sorgen über den morgigen Tag. Andere Leute sehe ich beim Autofahren alleine mit Maske oder gehen Velofahren, Fahrradfahren und haben eine Maske an. Ich glaube, die Angst steckt uns tief in den Knochen drin und die tut was mit uns. Und genau über dieses Thema möchte ich heute mit dem Professor Hartmut Schröder reden und hoffe mir daraus, aus dem Gespräch heraus, dass wir da ein bisschen Hilfestellungen kriegen, wie wir hier mit unserem Gedankengut besser umgehen können mit der Situation. Ganz herzlich willkommen, lieber Hartmut.
Ja, hallo.
Ja, ich habe dieses Wort gesehen, dass du dich da mit eigentlich schon länger auseinandersetzt und den Menschen auch ein bisschen Hilfestellungen bietest. Wie sieht denn die konkret aus? Sind das Online-Seminare, sind das Webinare? Was machst du da, um den Menschen ein bisschen aus der Not heraus zu helfen?
Ja, ich glaube, das vielleicht zuallererst mal. Es gibt viele Menschen, die im Moment leiden. Viele, die an diesem Virus, an Erkrankungen leiden, die damit verbunden sind. Aber es gibt auch viele Menschen, die zu den sogenannten Kollateralschäden gehören. Mhm. Ich setze dieses Wort mal in Anführungsstriche, weil Kollateralschaden ist ja kein wirklich achtsames Wort. Ja. Man bezeichnet damit eben halt Menschen, die überhaupt nicht direkt erkrankt sind, die aber Folgeschäden oder infolge der öffentlichen Debatte Angst entwickeln, in Panik kommen, die sich nicht mehr hinauswagen. Kinder können davon betroffen sein. Im Grunde genommen die gesamte Gesellschaft. Und betroffen sein kann auch die Diskurskultur einer Gesellschaft, dass man sich vielleicht nicht mehr so offen wagt, die eigene Meinung zu sagen, gerade wenn man eine kritische oder eine andere Meinung hat, die nicht der vermeintlichen Mehrheitsmeinung entspricht. Ich bin ganz sicher, dass wir uns mit dem ersten Thema, natürlich mit Covid-19 als Erkrankung und auch Therapien etc. beschäftigen müssen. Das ist ohne Zweifel wichtig und richtig. Ich bin nun kein Mediziner, erst recht kein Virologe. Ich kann dazu relativ wenig sagen. Ich bin eben als Kulturwissenschaftler eher mit der geistigen Seite des Ganzen verbunden und beschäftige mich mit der Kommunikation in dieser, nennen wir es mal, Corona-Krise und beobachte natürlich auch sehr kritisch, was da passiert und was wir da vielleicht zusätzlich noch machen könnten, um das, was du am Anfang auch sagtest, um die Angst ein wenig rauszunehmen. Bevor wir uns damit beschäftigen, möchte ich aber so auf einer Art Metaebene als Wissenschaftler auch mal etwas sagen, was mir wichtig ist. Wir haben in der Wissenschaft ja eine Arbeitsteilung, die ist immens. Ja, wir wissen gar nicht, wie viele wissenschaftliche Disziplinen es sozusagen nebeneinander gibt. Es entstehen fast täglich, habe ich manchmal den Eindruck, auch neue, gerade jetzt, was auch Corona betrifft. Wir haben ja auch das Problem, dass das Wissenswachstum enorm ist. Ich habe in der letzten Woche nochmal in PubMed, also in der Internationalen Medizinischen Datenbank, nachgesehen, wie viele Studien es alleine zu Covid-19 gibt oder zu Corona, zu dieser Pandemie. Es waren in der letzten Woche schon über 70.000. Oi. Das heißt, seit Februar des Jahres haben wir eine Explosion an Wissen. Und das ist ja erstmal positiv. Mhm. Und jetzt sind wir ja auch ein bisschen beim Thema. Alexander, was machst du? Ich sage dir jetzt hier, schau doch bei PubMed nach. Ja, du kannst nachsehen, es gibt 70.000 Studien und dann bilde dir eine Meinung.
Ja, total überfordert, oder?
Bist du? Ja. Ja. Ich glaube, du merkst direkt diese Machtlosigkeit auch. Und selbst wenn du Virologe wärst, ja, könntest du wahrscheinlich auch nicht mehr das, was da im Moment passiert, alles verfolgen. Das heißt, wir konzentrieren uns auf das, was wir vielleicht schon kennen und haben dadurch die Illusion, durch diese rasante Entwicklung des Wissens, dass wir wirklich etwas wissen. Und das ist ja auch nicht falsch. Natürlich wissen wir auch über diese Erkrankung immer mehr. Wir haben immer mehr Studien. Aber je mehr Studien wir haben, desto mehr Unsicherheit kommt auch wieder ins System. Ich sage es mal so, selbst unter Wissenschaftlern. Es ist ja nicht so, dass diese Studien immer klar sind, immer deutlich sind, immer sozusagen uns direkt eine Erkenntnis für das praktische Handeln bieten, sondern das Schlimme ist, die widersprechen sich zum Teil auch. Es gibt da unterschiedliche Ergebnisse. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Und ich habe mir als Wissenschaftler natürlich auch immer Gedanken gemacht, wie löse ich dieses Problem? Einmal die Vielzahl der Wissenschaften. Welche spielen jetzt in der akuten Krise eine Rolle, welche nicht? Also jetzt natürlich sind die Virologen mal dran, ja, die sonst nicht so oft gehört wurden. Die Kulturwissenschaftler sind weniger dran, ja, was mich natürlich nicht erfreut. Ich denke, wir hätten da auch eine Menge zu sagen. Mhm. Und dann eben halt noch dieses Problem mit diesem Wissenswachstum. Also ich glaube, ich würde einfach gerne mal am Anfang plädieren, und das ist wirklich ein Plädoyer an alle. Wir müssen etwas demütiger sein, auch in der Wissenschaft. Wir sollten nicht so auf dem hohen Ross uns fühlen und meinen, ich weiß es und der andere weiß es nicht, sondern Wissen ist ja nicht das Gleiche wie Daten. Natürlich haben wir Daten, die sind mehr oder weniger vielleicht objektiv da, aber aus diesen Daten machen wir ja Informationen und erst aus diesen Informationen entsteht dann unser Wissen. Und dieses Wissen kann unterschiedlich sein. Und deshalb finde ich es nicht sinnvoll, in dieser Diskussion, in ja teilweise in auch polemischen Debatten sozusagen eine Position einzunehmen, dass der eine etwas weiß und der andere nicht. Darum kann es nicht gehen, ja, sondern es geht gerade jetzt, als Kulturwissenschaftler möchte ich das wirklich betonen, um die Diskursfähigkeit einer Gesellschaft, dass wir es aushalten können, unterschiedliche Meinungen zu hören, uns anzuhören, uns zuzuhören und gemeinsam versuchen, dann bestmögliche Lösungen zu erreichen. Mhm. Das ist wirklich etwas, was verloren gegangen ist und was wir dringend wieder brauchen.
Ja, klar. Ich meine, aus der Geschichte heraus wissen wir auch schon, die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen.
Also das ist einmal wichtig, ja. Und vielleicht ist es auch gut, wenn wir in dieser Demut sind, ja, dass wir dann auch verstehen, dass wir zumindest in dieser Pandemiesituation eine Zeit lang mit Unsicherheit leben müssen. Ja? Mit Unsicherheit derart, dass wir eigentlich alle zugeben müssen, so richtig viel wissen wir doch noch nicht. Ja? Und ich beziehe das jetzt mal auf beide Seiten in diesem Diskurs, der ja sehr konträr jetzt zurzeit ist.
Und emotional, ja,
extrem. Emotional, ja, und eben auch die anderen dann immer angreifend, also gar nicht so gut, ja, der vielleicht sogar zunehmend zu einer Spaltung der Gesellschaft führen kann, was für alle furchtbar wäre. Ja. Und da wäre es, glaube ich, wirklich gut, wenn wir uns auf etwas einigen. Wir wissen im Moment noch nicht genug. Wir gehen aber mal davon aus, dass wir achtsam sein müssen, dass wir aufpassen müssen. Was ist da? Ja, wir müssen das alles gut beobachten. Wir müssen Menschen so gut wie möglich schützen. Das ist auch wichtig, aber auch stützen. Stützen. Ich komme gleich darauf zurück, was ich damit meine. Und wir müssen dann auch mal schauen, und das ist ja deine Frage, was die Angst und Panik betrifft, was machen die jeweiligen Narrative auf beiden Seiten mit uns mental und damit letztendlich auch körperlich? Und da fange ich mal an. Ich sehe also die Pandemie auch als ein Narrativ. Dieser Begriff ist, glaube ich, heute weit verbreitet in der Gesellschaft. Wir sprechen über das Narrativ Europa und alles ist heute ein Narrativ. Man meint damit in der Kulturwissenschaft nur, es ist so etwas wie eine Erzählung. Das heißt, etwas, worauf man sich in einem Diskurs irgendwo einigt, worauf man viele Dinge zurückführen kann, woran wir also glauben und womit wir dann auch Entwicklungen erklären können, sodass wir irgendwo wieder da überhaupt etwas verstehen können. Ja, wir verstehen die Dinge auf der Grundlage eines Narrativs. Und dieses Narrativ ist auf der einen Seite, ich fasse das mal ganz kurz, was eben diese offizielle Seite betrifft, da ist das Narrativ so, dass wir davon ausgehen, in diesem Narrativ, es ist da ein Virus, das Virus ist neu, das ist gefährlich, das kann zu schlimmen Erkrankungen führen. Und es gehört dann weiterhin noch zu diesem Narrativ, diese Belastung des Gesundheitswesens, wenn eben zu viele Menschen zu schnell daran erkranken, auch wenn es gar nicht mal, was die Mortalität betrifft, so schrecklich ist, wie im Mittelalter die Pest, wo 30-50% der Menschen verstarben. Ja, es kann trotzdem zu einer Überlastung führen, die dann zu chaotischen Verhältnissen führt. Mhm. Das ist sozusagen die eine ganz wichtige Seite dieses Narrativs. Und die wirkt natürlich schon an sich, das kannst du dir auch vorstellen, die wirkt schon so, dass wir als Bürger Angst bekommen können. Niemand möchte davon betroffen sein, niemand möchte sich infizieren, ja. Aber selbst diejenigen, die es dann vielleicht schon hatten oder die sich nicht bedroht fühlen, auch bei denen ist dann dieses Unbehagen, ja, was ist denn, wenn eben das Gesundheitswesen zusammenbricht? Ja, das ist ja gerade die aktuelle Diskussion mit den Böllern Silvester, ja. Die möchte man deswegen nicht haben, weil dort ja auch eine Belastung der Intensivmedizin entstehen könnte, ja. Völlig konträr wieder diskutiert, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. So, auf der anderen Seite gehört zu dem Narrativ, und jedes Narrativ hat natürlich auch so etwas wie Hoffnung. Und die Hoffnung ist die, man kann das alles ganz leicht lösen, indem eine Impfung kommt. Und diese Impfung ist der Retter, sozusagen das Virus ist das Böse, die Impfung ist der Retter, und führt dann wieder dazu, dass wir zurückkehren können zu dem in Anführungsstrichen normalen Leben, so wie es vorher war. Das ist ganz einfach das Narrativ. Und wenn du jetzt überlegst, welchen Einfluss oder wie wirkt dieses Narrativ, wenn wir daran glauben, auf unseren mentalen Zustand? Ich kann es kurz zusammenfassen, du kannst es dir denken. Es wirkt natürlich so, dass ich mich völlig fast machtlos fühle. Ohnmächtig, ja. Ich kann im Grunde genommen gar nichts machen. Ich kann mich vielleicht nur an Vorgaben halten, die jetzt die Politik setzt, die durch die Medien vermittelt werden. Ich mache das teilweise aus Angst. Ich kann sogar in die Panik gehen, was so noch ein bisschen mehr ist. Und habe aber auf der anderen Seite aber eben auch die Hoffnung, dass die Impfung kommt. So, das ist ein Narrativ, was relativ gut funktioniert. Und ich muss sagen, ich verstehe Menschen, die in diesem Narrativ sind, weil wir wissen Dinge ja nicht so genau, ja. Und dieses andere Narrativ, was es dann auch noch gibt, was mit den sogenannten Verschwörungstheorien dann verbunden ist, da gibt's viele, ja. Ich gehe hier überhaupt nicht auf einzelne ein. Das hätte auch keinen Sinn. Aber dieses Narrativ versucht auch eine Erklärung, wo kommt das her, ja. Da gibt's dann irgendeinen Bösen, ja, der dahinter steht oder der bestimmte Interessen hat. Und dann gibt es auch eine Lösung, ja, brauchen wir auch nicht drüber zu sprechen, die ist teilweise auch ein bisschen abenteuerlich, ja, teilweise durchaus reflektiert, kann man nachvollziehen. Unter dem Strich hast du hier aber fast die gleiche Wirkung wie bei diesem anderen Narrativ. Auch dieses Narrativ macht Menschen Angst. Mhm. Dir bestimmt auch, ja.
Durchspannt, ja.
Das ist so der Glaube an die Allmächtigkeit fast von einzelnen Personen oder Unternehmen, ja, Verschwörung, Weltuntergang und so weiter und so fort. Und die Hoffnung, die da vermittelt wird, ist eigentlich sogar ein bisschen schwächer als in dem ersten Narrativ. Weil Hoffnung wird dann nur gemacht, wenn sozusagen im Sinne einer Revolution alles sich ändern könnte, würde, ja. Bei dem Impf-Narrativ ist es ein bisschen einfacher, ja. Das können Menschen eher nachvollziehen, dass es da durch heroische Bemühungen von Wissenschaftlern irgendwann diese Impfung gibt, ja, vielleicht jetzt schon, ja, und dass wir dann raus aus dem Schlamassel sind. Bei diesen anderen Narrativen, die mit Verschwörungen und so weiter arbeiten, ist das schwerwiegender, ja. Da haben wir ja fast nie eine wirklich gute Lösung. Das heißt, wir haben da keine richtige Hoffnung. Und deshalb stürzt auch dieses Narrativ die meisten Menschen in Angst, vielleicht auch in Panik. Du weißt, wir hatten solche Weltuntergangsstimmungen ja in den letzten 20 Jahren schon 2-3 Mal, wo man dann vielleicht noch an einen sicheren Platz zum Meditieren geht und sich eindeckt mit Lebensmitteln und mit Wasser. Keine Details, ja. Ich glaube, du spürst aber auch, Das macht auch Angst. Das kann auch zu Panik führen. Und es führt uns auch nicht in die Selbstwirksamkeit, sondern es führt uns in so eine Situation, dass wir uns ausgeliefert fühlen. Und das führt genauso wie das erste Narrativ in ein Erleben von Schwäche, von Ohnmacht, von Angst, die alle insgesamt dazu führen, dass wir unser Immunsystem schwächen.
Eben, genau, das ist mir bekannt. Jetzt ganz kurz ein Break. Dein Licht ist hinten ausgegangen und ich sehe dich fast nicht mehr. Kannst du hinten das Licht nochmals anstellen?
Ist es so besser?
Ja, oder hast du auch ein Raumlicht?
Ja, ich mache es mal eben.
Es wird ganz dunkel. Ja, super. Ja. Großartig. Super. Danke vielmals. Super. Genau. Jetzt gehen wir wieder rein.
Ja.
Vielen Dank, lieber Hartmut, dass du kurz das Licht angestellt hast, weil du bist fast verschwunden. Da möchte ich gleich wieder einsteigen ins Thema. Wenn wir ja wissen, dass alle diese Lager eigentlich uns Energie rauben und wir wissen ja eigentlich, dass aus der Angst heraus die Psyche darunter leidet und die Psyche ist wieder verantwortlich dafür, dass es auch der Körper irgendwo durch vielleicht sogar eine Krankheit aufbauen kann, eine Disharmonie aufbauen kann, ein Unwohlsein sich reflektiert. Und genau hier müssten wir jetzt eigentlich in dieser Sendung eigentlich gegensteuern und den Zuschauern eigentlich zeigen, halt, stopp, wie kriegt ihr eigentlich hier einen Weg hin, der eigentlich gesundheitsförderlich wäre?
Genau, das ist eben diese Schnittstelle, die ich gerade schon nannte, das Immunsystem. Wenn wir erkennen, und das können eigentlich beide Narrative irgendwie auch zulassen, es ist nicht so, dass da ein Virus ist, ja, und wenn man sich infiziert, dass man dann gleich sterbenskrank werden muss oder sogar verstirbt, sondern das wissen beide Narrative, die Verläufe sind anders, es gibt sogenannte Risikogruppen und letztendlich haben wir als einen entscheidenden Faktor das Immunsystem. Das Immunsystem, und jetzt werde ich mal ein bisschen genauer, nicht medizinisch, sondern kulturwissenschaftlich, das Immunsystem des einzelnen Menschen, also dein Immunsystem jetzt, ja. Du weißt, wie du das beeinflussen kannst, ja, da gibt es viele Tipps im Moment auch. Dieses Immunsystem wird beeinflusst auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der mentalen Ebene. Und Angst schwächt dieses Immunsystem. Also deshalb ist die Angst immer kontraproduktiv. Das Immunsystem gibt es aber nicht nur auf der subjektiven oder individuellen Ebene, sondern wir haben auch ein Immunsystem in unserer Gesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft entwickelt auch so etwas, das ist jetzt metaphorisch natürlich, wie ein Immunsystem. Und ich glaube, dass Mutter Erde auch ein Immunsystem hat. Mhm. Das wäre sozusagen dieses Allumfassende. Und für mich wäre die Lösung oder ein Weg zu einer Lösung im Moment der, dass wir auf allen drei Ebenen das Immunsystem stärken und das auch dadurch machen, dass wir die Angst ein bisschen reduzieren. Wenn du wieder merkst, dass du etwas tun kannst, du kannst dich schützen, du kannst unterstützende Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel über meinetwegen, du weißt, was alles dazugehört.
Ja, Bewegung, Ernährung, richtiges Atmen, Yoga.
Genau. Sogar spazieren gehen, gibt es eine Studie jetzt zu Covid-19, spazieren gehen ist unglaublich wichtig.
Ja, Waldspaziergänge zum Beispiel, traumhaft.
Und was wir nicht vergessen dürfen, schlafen, dass wir genug schlafen. Das heißt, es ist nicht nur Körperhygiene, es ist auch Psychohygiene. Mhm. So, und dadurch können wir uns und unsere Gemeinschaften schützen, dadurch können wir etwas Positives tun und dadurch gewinnen wir vielleicht auch zumindest Zeit, ja, dass in der Wissenschaft, in der Forschung neue Lösungen heranreifen, die dann ja vielleicht wirklich so etwas wie eine Kehrtwende bieten können. Ich würde jetzt zum Schluss aber auch noch etwas sagen, was mir wichtig ist. Ähnlich wie bei der individuellen Krankheitsbewältigung, du kennst das ja aus der Psychosomatik, wo man auch darüber sprechen muss, ja, sagt die Krankheit mir vielleicht etwas, ja, soll ich in meinem Leben etwas ändern? So sollten wir vielleicht auch Covid-19 und die Corona-Krise auf dieser Ebene als eine Herausforderung sehen. Vielleicht ist das ja auch die Möglichkeit, die uns jetzt geboten wird, dass wir unsere Lebensweise nochmal überdenken, dass wir überdenken, brauchen wir diese ständige Beschleunigung, ja? Tut uns nicht ein bisschen Entschleunigung gut, ja? Brauchen wir diese, ich sag's jetzt wirklich mal, so wie ich es auch empfinde, brauchen wir diese brutale Globalisierung, ja? Dass wir zu jeder Zeit überall auf der Welt sein müssen und alles derart miteinander vernetzt ist, dass dann, wenn wir jetzt Corona vielleicht hinter uns haben, beim nächsten Mal ein Virus nicht 24 Tage braucht, um von China nach Europa zu kommen, sondern nur noch 24 Stunden. Mhm. Also das sind doch Dinge, wo man auf diese Art und Weise, übrigens auch über die Medien und über die Politik, den Menschen Mut machen könnte. Mhm. Ja. Das Wichtigste ist, dass man in so einer Situation, in der wir jetzt sind, nicht verzweifelt, ist doch letztendlich, dass wir begründete Hoffnung haben können, dass wir spüren und fühlen, dass wir selbst für uns und unsere Lieben etwas tun können und dass wir dem Ganzen nicht hilflos ausgeliefert sind.
Ich hatte auch schon ähnliche Gedanken, und zwar auch, ich meine, Corona, alles hin und her, ich meine, letztendlich werden wir eingeschränkt, wir können nicht in Urlaub, wann wir wollen. Also es geht eigentlich sehr viele Dinge eigentlich um materielle oder Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, die wir uns jetzt im Moment einschränken. Und es ist, wir lernen Verzicht ein bisschen. Also wie ich das Wort von dir immer wieder Demut hören, kann ich jetzt das auch ein bisschen auf Verzicht, auf die seelische Reife, könnten wir diese Chance nutzen, uns viel, viel mehr Zeit mit uns selbst zu verbringen, als im Außen zu wirken. Also ich sehe da auch in Corona durchaus auch Chancen, oder?
Genau, das sollten wir auf jeden Fall so sehen, ja, dass ich vielleicht dann doch die Möglichkeit habe, mich ein bisschen mehr um meine Familie, um mich selbst zu kümmern, Dinge tun kann, die ich sonst vielleicht aus zeitlichen Gründen hätte nicht tun können. Das hört sich jetzt alles ein bisschen banal an und vielleicht auch für diejenigen, die jetzt wirtschaftlich darunter leiden, ist es eine Zumutung. Ja,
ja, verstehe ich. Ja.
Trotzdem ist es ja eben auch bei Krankheit so. Krankheit ist auch eine Zumutung. Ja. Es ist nicht einfach in der Situation dann etwas Positives zu sehen, aber es ist auf der anderen Seite, was jetzt die Psychohygiene betrifft, wissen wir das ja auch, Dinge, die wir im Moment nicht wirklich verändern können. Ja, wir müssen da differenzieren, wo lohnt es sich jetzt Energie hineinzugeben. Ja, bestimmte Dinge können wir jetzt nicht ändern, ohne dass es einen schrecklichen Knall geben werde, würde oder so etwas. Ja. Und darum ist es eben besser, sich auf das zu konzentrieren, wo wir Möglichkeiten haben und wo wir vielleicht sogar gewinnen können. Mhm. Und das wäre meine große Hoffnung, dass eben durch diese Corona-Krise, in der wir jetzt alle sind, wir nochmal uns die Situation auf dieser Welt genau anschauen und überlegen, wie können wir diese Welt noch retten. Ich habe dazu auch einiges geschrieben, und zwar die Corona-Krise als ökologisches Problem. Das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, ja, der auch noch mal darauf hinweist, dass wahrscheinlich so ein Virus ja nicht irgendwie einfach zufällig kommt. Ja, das ist jetzt aber auch etwas, wo ich sagen muss, da gehe ich auch in Spekulieren, ja, sondern dass vielleicht alles im Moment miteinander zusammenhängt. Das heißt, diese Klimaprobleme, die Klimakatastrophe, ja, dann die Finanzsituation auf dieser Welt, ja, dann nicht zu vergessen diese unglaubliche Ungerechtigkeit. Ich habe heute in einer ganz, sage ich bewusst, normalen Mainstream-Zeitung etwas gelesen zum Hunger in dieser Welt, ja. Der Hunger ist eigentlich auch so etwas wie eine Pandemie mit schrecklichen Folgen für Menschen, die betroffen sind, was jetzt völlig aus dem Blick geraten ist.
Ja. Aber Militärbudget gehen nach oben, wir kaufen uns Flugzeuge, statt den Hunger zu stillen auf der Erde. Das ist auch so verschiedene Kehlen, die da geschwungen werden. Das ist einfach traurig, oder?
Das ist traurig, ja. Aber wir sollten uns dadurch, Alexander, nicht entmutigen lassen, ja. Sondern wir sollten dann auch wieder hinschauen, was ist auf der anderen Seite im Moment, was entwickelt sich gut. Und du weißt, dass ich ja ein unglaublicher Anhänger des Medienfastens bin, gerne auch in der Form des Intervallfastens, ja, man mal Medien. Und was das, die Medienhygiene betrifft, so möchte ich alle einladen, im Sinne der positiven Psychologie, positive Kommunikation, mal zu schauen, wo es im eigenen Umfeld, in der eigenen Sprache auch positive Nachrichten gibt. Es gibt im Internet wirklich eigene Kanäle, die nennen sich dann auch so positiv News oder positive Nachrichten. Schaut euch das an, ja. Es tut unglaublich gut, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, zum Beispiel dann auch zu merken, aha, da gibt es ja auch dies und das. Da gibt es Menschen, die anderen helfen, wo etwas entwickelt wird. Und da gibt es vielleicht hoffentlich, das ist meine Hoffnung, die ich auch habe, in Zukunft dann mehr Gerechtigkeit und doch nochmal eine Chance, auch die Klimakrise zu lösen.
Danke ganz herzlich, lieber Hartmut. Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe das auch. Insbesondere hoffe ich natürlich sehr stark, dass wir alle uns daran versuchen, zumindest diese täglichen unwohlsamen Gedanken immer wieder aus dem Kopf rauszulösen, indem wir uns halt einfach mit guten Dingen des Lebens beschäftigen. Lassen sich nicht unterkriegen über Corona, durch dieses Thema. Lassen Sie ja nicht die Angst zu. Wir wissen einfach alle aus der Wissenschaft heraus, aus vielen Forschungen heraus, dass Angst der ganz, ganz schlechte Ratgeber ist für Ihre Gesundheit. Und das sollten wir einfach wirklich sein lassen, gell, Hartmut? So ist es. Ich bedanke mich nochmals, lieber Hartmut, dass du die Zeit genommen hast. Ich winke dir zu. Wir sehen uns bald wieder. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.